Herzlich willkommen allen Zuhörern von Radio Horeb und Radio Maria. Es grüßt Sie Marion Kuhl. Unser Thema heute die Berufungsgeschichte von Pfarrer Dr. Martin Trimpe aus Damme in Niedersachsen zwischen Bremen und Osnabrück. Heute ist der erste Donnerstag im Monat, der Tag, an dem die Kirche besonders für geistige Berufe betet. Das tun wir hier bei Radio Horeb auch und in der Regel hören Sie auch eine Berufungsgeschichte, wie Gott jemandem klargemacht hat, dass er ihn zum Priestertum oder gottgeweihten Leben beruft. Den besonderen Ruf Gottes zum Priestertum hat auch unser heutiger Gast erfahren und wie das vor sich gegangen ist, das erzählt er uns heute in dieser Sendung am Telefon in Damme in Niedersachsen zwischen Bremen und Osnabrück ist jetzt Pfarrer Dr. Martin Trimpe am Telefon. Grüß Gott, Herr Pfarrer Trimpe.
Grüß Gott.
Bei Ihnen wird man wie grüßt man sich dann normalerweise? Moin sagt man bei Ihnen wahrscheinlich noch nicht, oder?
Nein, doch guten Tag würde man normalerweise sagen, ja. Aber ich habe so lange in Bayern gelebt, dass ich das Grüß Gott doch sehr gerne auch höre.
Während Ihres Studiums waren Sie dann in Bayern?
Ich in Regensburg und im Süden, in Tübingen auch, aber da sagt man nicht Grüß Gott, sondern guten Tag einfach, ja.
Ja. Genau, Pfarrer Trimpe gehört zum Ratzinger Schülerkreis und Professor Ratzinger hatte auch einen großen Einfluss auf ihn. Da werden wir nachher noch mehr drüber hören. Sein Zwillingsbruder ist auch Priester geworden, das findet man auch selten, dass zwei Brüder Priester werden, vielleicht, aber Zwillingsbrüder, das ist ja dann noch einmal etwas Besonderes. Mittlerweile ist Pfarrer Trimpe im Ruhestand, aber noch viel im Einsatz. Herr Pfarrer Trimpe, was machen Sie denn alles so?
Ja, ich stehe zunächst mal Gewehr bei Fuß. Wenn Mitbrüder bitten, kann ich eine Vertretung haben? Würdest du mich da vertreten? Oder jetzt über die Weihnachtsfeiertage zum Beispiel? Oder da ist eine Beerdigung, liegt an. Könntest du da eintreten? Das tue ich natürlich sehr gerne. Ich stehe also immer zur Verfügung. Habe als zweites noch mit großer Freude eine Aufgabe übernommen bei jungen Leuten, die ich begleiten kann, wenn sie Tagungen haben, wenn sie als Beichtvater oder dann auch als Katechet oder auch mal einen Vortrag zu halten. Das mache ich mit ganz großer Freude. Im Moment ist es ein bisschen durch die Corona-Epidemie ein bisschen eingeschränkt, und ich begleite auch noch Theologiestudenten so als Mentor, dass ich sie also, mich ihnen also zur Verfügung stelle, wenn sie Fragen haben oder wenn sie nicht mehr weiter wissen oder ihnen rate, nimm mal das oder versuch's mal so. Das ist also eine Sache, die ich ganz gerne tue.
Wir sind jetzt gespannt, wie Gott Sie geführt hat in Ihrem Leben und wir danken Ihnen, dass Sie uns das heute erzählen. Einige Zuhörer kennen ja Ihre Stimme, weil Sie bei uns die Komplett auch mitbeten bei Radio Horeb. Wir freuen uns jetzt auf Ihren Vortrag.
Ja, liebe Hörerinnen und Hörer, wenn ich sagen sollte, wie ich die Berufung zum Priestertum verspürte, so kann ich es nicht an einem einzelnen Erlebnis festmachen. Recht betrachtet führte mich vieles auf dieses Ziel hin und ließ mich dankbar meinen Weg als geführten und damit gegebenen Weg erkennen. Ich bin in einer katholischen Familie zur Welt gekommen und habe nur noch einen Bruder, einen Zwillingsbruder, der auch Priester geworden ist. Die ersten Lebensjahre waren geprägt von der Not der Nachkriegszeit und überschattet von der russischen Gefangenschaft unseres Vaters. Schon als Kinder lehrte uns die Mutter täglich für Vater zu beten, den wir Kinder erst Mitte 1948, also mit 5 Jahren, bewusst sahen und bis dahin nur aus den Erzählungen meiner Mutter kannten. Lebendig erinnere ich mich an dunkle Winterabende, an denen Mutter uns in Decken hüllte, mit uns nahe an den Ofen rückte und den Rosenkranz betete. Wegen der Stromsperren gab es kein elektrisches Licht. Im Ofen brannte etwas Torf, der kaum gegen die Kälte ankam. Kleine Teilchen fielen glimmend durch das Rost in den Aschenkasten und verbreiteten ihr kleines, rotglühendes Funkenlicht. Wie geht es Papa in Russland? Ist es dort auch so kalt wie bei uns? So fragten wir und drückten zusammen, wärmten uns gegenseitig und wussten uns doch betend mit dem Vater irgendwo im fernen Russland verbunden. Schon als Kleinstkinder erfuhren wir im Bombenkrieg offenbar im Gebet Geborgenheit. Denn nach dem Kriege meinten wir anlässlich eines schweren Sommergewitters, für Erwachsene völlig überraschend, der Opa Gerdes konnte immer so schön beten. Eine Erinnerung an einen alten Lehrer, Opa Gerdes, der im Bunker laut vorzubeten pflegte. Samstagsabends setzte sich Mutter gern zu uns ans Bett, las uns das Sonntagsevangelium vor und erklärte es mit schlichten Worten. An diese Geschichten und Gleichnisse Jesu erinnere ich mich lebhaft. Sie stellten uns Kinder in eine Perspektive des göttlichen Geliebtseins, der Freude und des Friedens und haben uns den Sonntag froh erwarten lassen. Als Schulkinder gingen wir mit den Eltern oder auch Verwandten gern sonntags zur Kirche, ahnten, dass sich dort geheimnisvoll ein heiliges Geschehen vollzog und betrachteten das große Triumphkreuz, die heiligen Figuren oder auch die eindrucksvollen Bilder des Kreuzweges. Natürlich wurden uns Gottesdienste auch mal lang, doch nicht eigentlich langweilig. Wenn ich dann die Kirche verließ, sah ich meinen Opa versunken in seiner Bank knien und nachbeten, wie man das nannte. Eine ehrfurchtgebietende Erscheinung. Eines Tages verriet mir mein Bruder, wenn ich groß bin, will ich Priester werden. Noch sehe ich sein strahlendes Jungengesicht vor mir. Mich überraschte zwar sein kindlicher Lebensplan, zugleich aber empfand ich ihn als stimmig und irgendwie auch schön. Ganz für den lieben Gott da sein, ganz zu Jesus gehören. Und leise brachte das auch in meiner Seele eine Saite zum Klingen. Als eine reiche und wichtige Zeit erwies sich für uns die Vorbereitung auf Erstbeicht und Erstkommunion. Noch heute stehen mir einzelne Stunden, die der seeleneifrige Pfarrer uns erteilte, vor Augen. Wie liebevoll sprach er in der Beichte zu mir. Da fiel es leicht zu glauben, dass er mir im Namen Jesu die Lossprechung erteilte und dass jetzt alles wirklich gut war. Auch die Erstkommunion Katechese führte mitten ins Zentrum und erschloss uns, worum es ging. Unter der Brotgestalt wollte geheimnisvoll Jesus selbst zu uns kommen, damit wir immer mehr zu ihm gehörten. Und das wollten wir auch. So reich fühlten wir uns beschenkt, dass wir Jürgen, unseren evangelischen Freund, damals bedauerten, weil ihm nicht dieser unverdiente und unerhörte Vorzug der leiblichen Nähe Jesu zuteil wurde. Mit der anhebenden Lektüre von Abenteuerbüchern weitete sich der kindliche Horizont auf fremde Erdteile und Völker hin und erweckte den Wunsch, zu ihnen zu gehen, ihnen zu helfen und immer auch ihnen Jesus zu bringen. Missionar sein, das wäre es doch. Da sprachen wir nur selten darüber. In der Pubertät lösten sich alle Wünsche auf. Das Leben und das Innere sortierten sich neu. Sehr hilfreich erwies sich für uns in diesen Jahren, dass unser damaliger, schon 70-jähriger Pfarrer uns zu einem Jugendkreis einlud. Wir trafen uns wöchentlich und begannen stets mit einer kurzen Besinnung in der Kirche. In freier Form betrachtete der Priester betend ein Wort des Evangeliums und nahm uns schlicht in sein Gespräch mit Jesus hinein. So erlebten wir lebendig, wie das geht, betrachtend zu beten. Unseren Pfarrer trafen wir oft betend in der Kirche an. Ihn empfanden nicht nur wir, sondern auch viele unserer Schulkameraden als einen glaubwürdigen Menschen und Zeugen des Evangeliums, der, so schien es uns, etwas Entscheidendes im Leben ergriffen hatte und wusste, was die Welt im Innersten zusammenhält. Weitherzig und zugleich behutsam begleitete er uns, sodass wir uns frei wussten und zugleich von ihm her Sicherheit empfingen. Natürlich reben wir uns auch an ihm, zum Beispiel an seiner Marienverehrung, die sich mir erst Jahrzehnte später erschloss, oder an seiner Meinung zu politischen Fragen. Nur einmal, und da auch zurückhaltend, erkundigte er sich nach unseren Berufsplänen und meinte, und wie wäre es mit der Theologie? Damals aber hatte ich vor, Medizin zu studieren, mein Bruder Geschichte und Germanistik. Mit beiden Berufszielen waren meine Eltern in hohem Maße einverstanden. Zu Beginn der 13. Klasse übertrug uns der Pfarrer die Leitung einer Jungengruppe mit dem Ziel, sie in den Jugendkreis zu integrieren. Mit großem Eifer stellten wir uns der Aufgabe und erlebten mit größter Freude, wie erfüllend es ist, jungen Menschen Werte zu vermitteln, mit ihnen zu leben, ihnen zu helfen und ihnen etwas zu bedeuten. Besonders ergriff es mich, wenn wir den Jungen Religiöses zu vermitteln suchten. Mich hat das so berührt, dass die Gruppe zu einem Hauptanliegen meiner Gebete wurde und unter der Hand den Wunsch, Arzt zu werden, etwas zurücktreten ließ. Sollte ich doch etwa Priester werden? Je näher das Abitur rückte, umso drängender stellte sich die Frage. In dieser Zeit der Unsicherheit spürte ich verschiedenste Impulse. Zwei möchte ich erwähnen. Zum einen sah ich einen Film der französischen Neuen Welle über einen Pariser Jugendlichen, der enttäuscht und innerlich ortlos wird und, so entließ mich der Film, auf meine Hilfe wartete. Ein anderer Impuls ergab sich zum Beispiel aus dem Leistungsfach, das ich für das Abitur wählte, russische Geschichte mit dem Schwerpunkt bolschewistische Oktoberrevolution. Beim Lesen der Quellen erschrak ich vor den Konsequenzen eines Lebens und einer Gesellschaft ohne Gründung in Gott. Es ging um alles oder nichts. Rief Gott mich zu einem vorbehaltlosen Leben und Dienst für ihn? Am Fest des heiligen Matthias entschied ich, durch äußere Umstände bedingt, statt Medizin vorläufig Theologie zu studieren, es jedenfalls zu probieren. Am selben Tag zeigte sich, dass auch mein Bruder denselben Plan hegte. Wir hatten beide nichts davon einander gesagt. Da aber meine Eltern fälschlicherweise befürchteten, wir hätten alles vorschnell miteinander und mit unserem Pfarrer abgesprochen, banden sie ihr Einverständnis an die Bedingung, dass wir zuerst den Wehrdienst leisten und später, sollte der Wunsch weiter bestehen, getrennt studieren sollten. In mehrfacher Weise erwies sich das als klug. Zum einen begann ich den Weg zum Priestertum nicht mit einem Privileg. Priesteramtskandidaten waren vom Wehrdienst befreit. Zum anderen bewahrte es mich später davor, als mir das Berufsziel fragwürdig wurde, aus Scheu vor der nicht erfüllten und deshalb noch anstehenden Wehrpflicht, faule Kompromisse einzugehen und schlicht weiterzumachen. Nebenbei gesagt hat uns beiden die Bewährung in einem völlig weltlichen Milieu ausgesprochen gut und lehrte uns, mit unterschiedlichsten Kameraden zu leben, ja, gut auszukommen und sie zu schätzen. Nach dem Wehrdienst begann ich das Studium der Philosophie in Frankfurt, St. Georgen, mein Bruder im Kannisianum in Osnabrück, in Innsbruck. So hatte es der Bischof von Osnabrück vorgeschlagen. Nach damaligem Reglement lebten wir beide in sogenannten Seminaren, das heißt in einem geistlichen Haus unter der Leitung der Jesuiten. Vor Beginn des Studienbetriebes standen Schweigeexerzitien an, die ersten in meinem Leben. Sie berührten mich sehr tief und vermittelten mir nach einer Zeit unsicheren Schwankens unbeschwerte Freude und gelassene Zuversicht über das in Aussicht genommene Berufsziel. Mit großer Erwartung begann ich das Studium und war fasziniert von der Welt des Geistes. Großartig verstanden es einige der zum Teil weit bekannten Professoren und die Tiefe der philosophischen Fragen und Antworten zu erschließen, aber auch die Grenzen des Erkennens deutlich zu machen. Oft erfüllte mich das Gefühl, leise Gott zu erahnen, als den Grund allen Fragens und Tastens nach Sinn. Dann kniete ich mich dankbar und still in die Kapelle. Das Leben im Haus mit über 100 Studenten aus Deutschland und aller Welt bot eine Vielfalt von Anregungen und Perspektiven, gab Anlass zu heiterer Freude und auch zum Spott über mancherlei Absurdes. In meiner Zeit in St. Georgen fiel der Frankfurter Auschwitz-Prozess, dessen Fortgang ich Tag für Tag in der Presse oder auch als Zuschauer im Gerichtssaal aufgewühlt verfolgte. Auf der Anklagebank, wenige Meter von mir entfernt, saßen höchst normale Menschen, so schien es, Leute wie von nebenan. Dabei hatten sie entsetzliche Verbrechen verübt, Grausamkeiten, hundertfachen Mord, Beihilfe geleistet zu industrieller Vernichtung von Menschen. Aber keiner von ihnen bekannte sich zu seinem Tun, keiner äußerte ein Wort des Bedauerns oder gar der Reue. Stattdessen leuchteten sie, briefen sich auf Befehlsnotstand, beschuldigten überlebende Zeugen der Falschaussage. Nie sind mir drastischer menschliche Schuld, unser Umgehen mit ihr, unsere kollektive Verantwortung und die Notwendigkeit der Buße und des göttlichen Verzeihens vor Augen getreten. Nach dem Philosophikum wechselte ich an die Universität Münster zum Studium der theologischen Fächer. Es stand damals im Zeichen der innerkirchlichen Auseinandersetzungen im Anschluss an das zu Ende gegangene Konzil. Erneuerung war angesagt, doch in welche Richtung musste sie gehen? Eine Vielzahl von Vorschlägen, Meinungen, Forderungen wurden diskutiert, aber auch zentrale Punkte des Glaubens in Frage gestellt. Mancherorts baute man die durch Jahrhunderte gewachsene Liturgie nach Gutdünken um und entfernte früher verehrte und gehütete Bildwerke kurzhand aus den Kirchen, schaffte Frömmigkeitsformen ab und stellte in permanenten Diskussion priesterliche Lebensformen, zum Beispiel den Zölibat, in Frage. Das alles führte bei mir zu einer persönlichen Verunsicherung hinsichtlich des Berufszieles, wie des Glaubens überhaupt, sodass ich mich nach dem theologischen Examen entschloss, statt ins Priesterseminar einzutreten, an die Universität Tübingen zu wechseln, um Zeit und persönlich Klarheit zu gewinnen. Aber dort geriet ich erst recht in die Krise, wenn man so will, vom Regen in die Traufe. Bereits seit Jahren hatte sich eine gravierende Veränderung der geistigen Großwetterlage angekündigt und bemerkbar gemacht. Als Grundströmung verschaffte sie auch den innerkirchlichen Gärungen ihre eigentliche Dringlichkeit und Plausibilität. In den 68er Unruhen brach sie sich massiv in den Hochschulen Bahn und erfasste rasch die ganze Gesellschaft. Radikal stellte die junge Generation bisherige Autoritäten und deren Legitimation in Frage, entdeckte im Neomarxismus und in den Theorien der Frankfurter Schule Schlüssel zum Verstehen der politischen und gesellschaftlichen Baugesetze und unterzog das öffentliche und kirchliche Leben einer grundlegenden Kritik, um es, wie man sagte, basisdemokratisch neu zu entwickeln. Zwei Beispiele für die neue Sichtweise empfand man nach dem Krieg die USA als befreundete und unsere Freiheit garantierende Schutzmacht. So sah man sie jetzt im Blick auf den Vietnamkrieg als kapitalistische Speerspitze des Imperialismus. Der parlamentarischen Demokratie setzte man die außerparlamentarische Opposition entgegen, die etwa die Notstandsgesetzgebung als faschistoid bekämpfte. Den tiefgreifenden Umbruch, auch im sexuellen Verhalten, markierte der damalige gängige Slogan: Wer zweimal mit derselben pennt, gehört schon zum Establishment. Auch in die theologischen Fakultäten drang dieser Geist, der unter dem Raster Repression und Emanzipation Freiheit und Wahrheit in politische Aktion suchte. Lehrveranstaltungen erklärte man kurzerhand zu Teach-ins und rief zu Boykott und Blockade auf, um politische Ziele durchzusetzen. Und ich gehörte auch dazu. Parallel herrschte freilich angesichts der technisch-wissenschaftlichen Erfolge wie Mondlandung, EDV, künstliche Empfängnisregelung, Gentechnik, eine geradezu naive Fortschrittsmentalität, die Überzeugung nämlich, dass schlechterdings uns alles möglich sei. Erst im Verlauf der 70er Jahre meldeten sich mehr und mehr kritische Stimmen, unter anderem der Club of Rome, und kündigten sich Grenzen des Wachstums an, zum Beispiel Ölkrise. Mich hat das alles sehr tief umgetrieben. Bis in die Tiefe der eigenen Existenz spürte ich Zweifel und Orientierungslosigkeit. Als große Hilfe erwies sich, dass ich mit dem Kreis um Professor Hatzinger in Kontakt kam und dort beeindruckende Freunde gewann, die geistlich entschieden lebten. So lernte ich Bebronnen und dann vor allem die Brüder und Schwestern in Mariabronnen kennen, das mir zu einer Heimat wurde. Vor allen Dingen aber verdanke ich Professor Hatzinger unendlich viel. In seinen Seminaren und Kollegien griff er überlegen die Probleme der Gegenwart auf, bedachte sie gründlich und lehrte uns genauer zu fragen und auch plausibel erscheinende Positionen präzise zu prüfen. Seine ungemeine intellektuelle Begabung bewunderte ich ebenso wie seine menschliche Weite und Noblesse, mit der er sich seiner Schüler, besonders aber auch der vielen Ausländischen, annahm. Nicht nur als theologischer Lehrer war er herausragend, auch in der spirituellen Dichte seiner Gedanken und in seiner Einfachheit und menschlichen Gradlinigkeit. Und so kommt es nicht von ungefähr, dass ich ihm auch etwas ganz Persönliches verdanke, nämlich einen neuen Zugang zum Bußsakrament. Als ich nämlich eines Tages in der Kirche zufällig saß, sah ich, dass Professor Hatzinger zur Beichte ging. Ich selbst hatte diese Praxis leider seit längerem aufgegeben. Schlagartig war mir deutlich, wenn er geht, dann sollte ich schleunigst auch einen neuen Anfang machen. Hatzinger nahm mich als Doktorand an und bot mir auch eine Stelle als wissenschaftliche Hilfskraft. So sehr die Arbeit Professor Hatzingers mir half, einen Überblick zu gewinnen und theologisch Boden unter die Füße zu bekommen, so wenig erklärten sich auf der rein wissenschaftlichen Ebene meine existenziellen Fragen. Es kann etwas richtig sein, aber es ist auch für mich tragfähig. Dazu braucht es eine lebendige Erfahrung mit den Führungen und Fügungen Gottes. Mir wurde eine solche Erfahrung in der Begegnung mit den Heiligen der Kirche geschenkt. Einen ersten grundlegenden Gewinn verdanke ich dem Diener Gottes Bernhard Lehner, einem 14-jährigen Jungen, der 1944 in Regensburg gestorben ist und den Wunsch hatte, einmal Priester zu werden. In meiner inneren Not unternahm ich eine Fußballfahrt an sein Grab und begegnete dort auch Menschen, die ihn noch persönlich gekannt hatten. An diesem Jugendlichen erkannte ich die Wahrheit seines lauten Lebens und staunte über das Vertrauen, das er Gott entgegenbrachte. Und das führt nun wiederum bei mir zu einem Vertrauen, dass Gott auch meinen Weg zu einem guten Ende führen werde. Bernhard Lehner muss ich also dankbar in dieser Phase als ersten meiner Wegbereiter zum Priestertum nennen, soweit ich das aus menschlicher Sicht überhaupt zu beurteilen vermag. Durch ihn wurden mir die Heiligen immer wichtiger als Zeugen des Evangeliums und als lebendige Lehrbücher des Handelns Gottes. Mit immer größerer Freude lernte ich sie tiefer kennen und lieben. Mit einigen verbinde ich entscheidende Klärungen meines weiteren Weges. Johannes Vianney, Johannes Bosco, Anna Maria Taigi, Bernadette Soubirous, um nur einige zu nennen. Schließlich konnte ich voll Freude und mit großer Zuversicht 1976 die Diakonen und später die Priesterweihe empfangen und habe bisher nicht einen einzigen Tag bereut, Priester geworden zu sein. Nie hätte ich gedacht, dass dieser Dienst mich so erfüllen würde, sodass ich mit dem Psalmisten heute dankbar bekennen darf, auf schönem Land fiel mir mein Anteil zu, ja, mein Erbe gefällt mir gut. Gewiss wollen Sie auch wissen, was aus meinem Bruder geworden ist. Nach ähnlich turbulentem Bildungsweg und parallelen Erfahrungen der Krisen empfing mein Bruder 15 Monate nach mir die Priesterweihe und übt seinen Dienst bis heute ebenso glücklich mit ganzem Herzen aus wie ich selbst. Ja, das wär's.
Danke. Vielen Dank, Herr Pfarrer Dr. Trimpe, für Ihr Zeugnis. Liebe Zuhörer von Radio Horeb und Radio Maria, das war die Berufungsgeschichte von Pfarrer Trimpe. Sie dürfen jetzt in dieser Sendung anrufen, Fragen stellen oder wie auch immer, sich einfach mit einbringen. 089-517-008-008 ist die Nummer, die Sie dann brauchen. Außerhalb von Deutschland, wenn Sie über Radio Maria Südtirol uns jetzt zuhören oder irgendeinem anderen Land außerhalb von Deutschland, 0049, die Vorwahl nicht vergessen. Wir freuen uns auf Ihren Anruf. Das Magnificat, meine Seele preist die Größe des Herrn, haben wir gerade gehört. Großes hat der Herr an mir getan. Ich denke, das kann man auch immer an einer Berufungsgeschichte sehen, wie heute Pfarrer Martin Trimpe aus Damme ist bei uns zu Gast. Zwischen Bremen und Osnabrück liegt das. Sie dürfen anrufen in dieser Sendung hier bei Radio Horeb, Radio Maria 089-517-008-008 müssen Sie dann wählen. Und diese Nummer hat auch Frau Herrmann aus dem Schwarzwald gewählt. Grüß Gott.
Ja, grüß Gott, Pfarrer Martin. Ich freue mich, dass ich das so gehört habe von Ihnen. Und ich weiß, dass es manchmal lange Wege gibt, steile Wege, bis endlich die Berufung kommt, wo sie sich dann berufen gefühlt haben und Gott ihnen diese Freude gegeben hat. Und das hat mich so sehr gefreut. Es gibt ja auch so viele Priester, die spät berufen sind. Und man muss ja auch immer auch für die beten, damit sie gut bleiben und den Menschen das richtige Wort Gottes verkünden können. Ich danke Ihnen von ganzem Herzen, denn ich habe auch schon viel von Pater Don Bosco gehört und von dem Jungen, der ihm einmal auch, als er begegnet ist und Lilien in der Hand hatte. Und beten Sie auch bitte für mich.
Gerne. Das ist besonders schön, dass Sie für uns Priester beten. Das ist ganz wichtig, dass wir diese persönliche erste Liebe eigentlich zum Herrn, dass wir die behalten. Das empfinde ich als eine große Gnade, wenn einem das
auch... Ohne Priester ist kein Opfer möglich in der Heiligen Messe. Geht nicht. Und auch keine Beichte.
Genau. Danke für Ihren Anruf, Frau Herrmann. Alles Gute in Schwarzwald.
Ja, danke Ihnen auch.
Ja, wiederhören. Jetzt geht's nach Hamburg. Und zwar ist jetzt Frau Hoffmann in der Leitung. Herzlich willkommen, Frau Hoffmann.
Ja, grüß Gott. Herzlichen Dank für dieses Beispiel eines Priesters. Und ich komme aus der Diözese Rottenburg und habe diese Zeit eben auch, weil ich einen Bruder hatte, der in Tübingen studiert hat, Theologie studiert hat, den ganzen Aufruhr mitgekriegt. Aber Herr Dr. Trimpe, Sie haben ja ohne Kommentar Bierbrunnen genannt. Ja. Und ich denke, einmal diese Begegnung mit damals Professor Ratzinger und dann dort mit Wissenschaftlern aus allen Fakultäten und diesem katholischen Leben, das wird sie geprägt haben. Also jedenfalls einer unserer Söhne ist diesen Weg auch gegangen. Aber ich möchte dazu eigentlich nur sagen, was meine Erfahrung ist. Bekehrung wird häufig aufgrund einer Begegnung erlebt. Und ich denke eben für unsere Zeit fehlt es jungen Leuten auch, dass sie Heiligen begegnen. Und wenn vor ein paar Jahren hieß es immer, ja, mein Vorbild ist Mutter Teresa, und da sage ich, die wollten alle nicht so leben wie Mutter Teresa, aber hier ist ihnen ein heiliger Mensch begegnet. Und dasselbe war wohl die Faszination von Papst Johannes Paul II. Für die Jugendlichen.
Ja, genau. Ja, ist richtig. Wie der Herr den Jüngern begegnet und sagt, komm, folge mir, so muss es auch in unserem Leben immer wieder Menschen geben, die sagen, komm, versuch's da. Ja, da wirst du nicht auf dem Holzweg sein. Der Herr betrügt dich nicht. Und wenn das ein Heiliger ist, der es sagt, ist er natürlich von einer besonderen Ausstrahlungskraft. Aber oft bedient sich da eben auch schwacher Werkzeuge. Und so können manchmal auch Dinge wie Beschäftigung mit dem Leninismus und mit dem Stalin und so etwas uns auch erschrecken lassen. Und von da aus sagen lassen, nein, es muss in eine andere Richtung gehen. Und da kann eben auch Gottes Güte noch mal aufscheinen und uns einen Weg weisen, so wie ich das vor dem Abitur da erlebt habe.
Danke, Frau Hofmann, für den Anruf. Alles Gute Ihnen.
Ja, danke.
Ja, wiederhören. Ja, die Nummer, die Sie brauchen für diese Sendung, 089-517-008-008. Wir freuen uns, wenn Sie sich beteiligen. Die nächste Anruferin meldet sich aus Altbach in Tirol. Frau Lederer, grüß Gott.
Grüß Gott, Herr Pfarrer Martin. Ich bin ganz begeistert von Ihrem Leben und ich freue mich immer, wenn jemand sagt, Ratzinger Schülerkreis. Ich liebe ihn, der steht bei mir auch im Herrgottswinkel bei den anderen Bibsen. Und ich sage oft, lieber Benedikt, was musst du noch warten? Aber ich rechne mit dem großen Wunder, wenn du einmal heimgeholt wirst. Ich könnte ja viel sagen. Von uns zu Hause, der Erbe, der einzige Sohn, ist Priester geworden, mütterlicherseits. Und väterlicherseits war eine Schwester in Neuguinea, ihr ganzes Leben, eine steile Missionsschwestern. Dann, ich war 45 Jahre Pfarrersälterin, habe mit sehr, sehr vielen Priestern, Menschen, Afrikaner und alles Mögliche zu tun gehabt. Bin sehr glücklich und dankbar und dank dem Herrgott von früh bis spät, bete alles stellvertretend und habe Haus. Na, ich könnte Sachen erzählen. Auf jeden Fall, ich bin ganz glücklich. Und die Frau, was das vorher gesagt hat, die Zeugnisse, die heiligen Biografien, und das wäre so wichtig. So wichtig, weil heute, ich bete ganz viel für die Jungen. Sie haben keine Vorbilder mehr. Und der Glaube wird auch nicht mehr verkündet. Es gibt viel Gutes, ich möchte nichts ausschließen. Aber heute haben sie es nicht leicht. Und ich sage immer beim Engelgebet von Fatima, sage ich immer, die haben das nie erfahren. Herr, sie haben das nie erfahren. Und ich könnte so viel erzählen. Auf jeden Fall, das hat mich sehr, sehr gefreut. Und bin glücklich und dankbar. Und wissen Sie was? Ich glaube, wir sind ziemlich gleicher Jahrgang. Ich sage immer, ich werde 85 Jahre jung in der Ewigkeit entgegen. Ist das nicht schön?
Ich finde es sehr schön, dass Sie auch Pfarrhaushälterin gewesen sind. Ich habe dort wunderbare Frauen erlebt, die wirklich meine Mitbrüder mitgetragen haben. Auch ich hatte eine hervorragende Haushälterin und der verdanke ich sehr viel. Und die hat auf eine sehr gute, distinguierte Weise die Arbeit mitgetragen, ohne die es so gar nicht möglich gewesen wäre. Aber das herzlichen Dank für alles das, was Sie meinen Mitbrüdern da Gutes getan haben.
Ich möchte nur was sagen. Wissen Sie was? Wenn wir Kolleginnen zusammenkommen, ich bin so dankbar. Wir haben Heimat gegeben und hatten selber Heimat. Und ich habe oft gedacht, wenn ich in der Früh schon in Saalfelden unterwegs war, ich bin in Altbach daheim, ne? 20 Jahre in Alpbach, Pforzheltern, 15 in Saalfelden und 10 in Bakerstein und 14. Jahr bin ich schon wieder in meinem Haus. Und da habe ich oft den Menschen, die Arbeit gegangen sind, oder dann habe ich den Gott, lieben Gott gedankt, dass ich nicht weg brauche, sondern im Haus arbeiten kann, in meiner Heimat sozusagen. Und das bin ich heute noch dankbar. Ganz, ganz dankbar. Für Schwere und für Schöne und für alles.
Danke für den Anruf. Alles Gute Ihnen, Frau Lederer.
Alles Gute, Gottes Segen und vergesst Gott für Ihr Leben und Zeugnis. Noch schöne Zeit wünsche ich Ihnen noch.
Dankeschön.
Schöne Zeit.
Danke.
Ich sage immer oft, dann lieber Gott schnell haben und zuerst. Alles Gute.
Alles Gute. Wiederhören. Ja, Sie hören die Berufungsgeschichte von Pfarrer Dr. Martin Trimpel. Wenn auch Sie noch anrufen wollen, 089 517 008 008, müssen Sie dann wählen. Der nächste Anrufer meldet sich aus dem Raum Mönchengladbach. Herr Schröttke, grüß Gott.
Ja, grüß Gott. Es hat mich angesprochen, weil Sie auch aus dem Ratzinger Schülerkreis sind.
Ja.
Pfarrer Martin. Insofern, ich kann sowieso sagen, ich bin wohl einer, der seine Berufung verfehlt hat, obwohl ich nicht weiß, wo ich genau wirklich hingehöre. Und ich finde es immer gut, wenn dann wirklich Zeugnis gegeben wird. Ich bin in der Diaspora groß geworden, da war das etwas schwieriger. Aber der Pfarrer, den ich sehr geschätzt habe, hat immer gesagt, du brauchst einen Seelsorger, der dich begleitet. Habe ich dann nicht mehr gefunden, sondern stattdessen in den Missständen hineingeschaut. Das hat mich abgeschreckt. Aber jetzt zum Ratzinger Schülerkreis. Ich hatte dann hier Umgang mit einem Doktor, der jetzt Professor ist. Dann habe ich dann immer gesagt, so verschiedene Ansichten, die ich hatte. Und eine Sache war, dass ich von Abelard und Bernhard von Clairvaux gelesen habe, eigentlich über Bernhard von Clairvaux. Und da ging es um die Häresien.
Ja.
Die Bernhard von Clairvaux bearbeiten musste und die dann Abelard zurücknehmen musste. Man kann ja im Gesamtwerk sehr gut sein, aber wenn Einzelpunkte nicht stimmig sind, dann bringt das die ganze Kirche in Verwirrung oder auch die Glaubenslehre. Ja. So, und da habe ich damals zu ihm gesagt, ich bin der Meinung, das, was damals für eine Auseinandersetzung gab mit Abelard und Bernhard von Clairvaux, das ist im Grunde genommen, das ist jetzt 25 Jahre her, was ich da gesagt habe, 27 Jahre, ist im Grunde genommen auch die Auseinandersetzung zwischen Ratzinger, damals war er noch nicht Papst und nicht Kardinal, und Karl Rahner.
Aha.
Und ich denke, das ist eine Sache, da muss noch dran gearbeitet werden. Ich habe damals begründet, ich habe nicht alles verstanden. Karl Rahner hat es sogar fertiggebracht, eine eigene Dialektik, eigene Begriffe zu schaffen, um seine eigenen Begründungen zu untermauern. Und das fand ich immer sehr spannend. Er hat sich dafür revanchiert mit einer Anekdote, die er mit damals als noch Glaubenspräfekt hatte mit Ratzinger. Er hat damals gesagt, dieser Doktor, Herr Kardinal, ich bin ja ein gläubiger Schüler der katholischen Kirche, also glaube ich auch, was Kardinal Seemann gesagt hat, dass Luther ein Kirchenlehrer ist. Und dann hat dann wohl Ratzinger gesagt, unser hochverehrter Herr Mitbruder, Dr. Lehmann ist kein Dogmatiker, ist ein Ökumeniker. Und das fand ich auch süß, weil im Grunde genommen da ist dann was zu bearbeiten, damit wir wirklich nicht durch Kompromisse verschwinden, sondern in der Glaubenslehre als Kirche dastehen. Und das Zeugnis, das Priester geben, das wollte ich eben sagen, weil durch ihr Leben und ihre Berufung, das ist dann unheimlich wichtig. Ich bin halt rausgeschossen worden. Den Groll habe ich über 40 Jahre lang getragen, weil ich nicht mehr ministrieren durfte, weil ich mir die kniende Mundkommunion nicht verbieten lassen wollte. Ich hätte nicht gedacht, wie lange sowas nachwirkt.
Ja.
Es gibt noch ein paar andere Dinge, aber ich wollte Ihnen das nur deswegen sagen, als Bestätigung für Sie, wie wichtig und für andere, die zuhören, dass man sowas loslassen muss und dass man in Vertrauen sich aussprechen muss und dann seinen geistlichen Weg wieder suchen oder finden muss.
Ja, Herr Pfarrer Trimpel, möchten Sie noch was zu sagen? Ich glaube, das ist ein ganzes Fass aufgemacht.
Ja, das ist ein großes Fass, das müssen Sie sich so schnell auch gar nicht
eben.
Aber ich würde vorschlagen, Herr Schöttke, wenn Sie wollen, schreiben Sie mir einfach Martin trimpe@web.de, dann können wir miteinander diese Diskussion vielleicht mal führen und vielleicht auch mit ins Gespräch kommen miteinander.
Gut, dann alles Gute. Wir gehen jetzt in die nächste Runde, weil es warten drei Hörer in der Leitung. Die nächste Anruferin ist Frau Dürr bei München. Grüß Gott.
Ja, grüße Gott. Ich sage herzliches Vergelt's Gott für die schöne Berufungsgeschichte. Das ist immer was ganz Wunderbares, sowas zu hören. Und weil Sie gesagt haben, Sie sind auch Schüler von Ratzinger, unser langjähriger Priester Anton Zawadzki war auch ein Schüler vom Ratzinger-Kreis. Und der hat uns immer erzählt, bei diesen Vorlesungen haben wir nie eine Vorlesung auslassen. Ja. Es war so spannend, das kann man gar nicht anders sagen. Ja, das wollte ich nur sagen, das haben Sie ja auch jetzt bestätigt, wie Sie begeistert waren von Ratzinger-Vorlesungen. Dankeschön.
Ja, jetzt ist uns kurz Pfarrer Trimper aus der Leitung gefallen.
Jetzt haben wir
die Leitung war unterbrochen,
ja.
Herr Pfarrer Trimpe. Genau, ich weiß nicht, ob Sie noch alles mitgehört haben.
Nein, ich habe nur mit dem dieses Letzte gehört oder als Letztes gehört, die Bemerkung, dass wenn Ratzinger die Vorlesung hielt, die Studenten keine Vorlesung ausließen. Ja.
Ja.
Danke für Ihren Anruf. Ja, alles Gute.
Ja, bitte. Gleichfalls alles Gute.
Ja, auf Wiederhören. Ja,
das
eigentlich.
Ist auch so schön, wenn man von einem Priester hört. Ich habe es keinen Tag bedauert, dass ich Priester bin. Ja, das ist doch ein wunderbares Zeugnis.
Ja.
Radio Horeb, grüß Gott.
Ruth Heinzel.
Frau Heinzel aus Viernheim, Sie sind auf Sendung. Ja. Sie dürfen Ihre Frage stellen.
Also ich freue mich immer auf jeden Berufungsbericht, den ich damit hören kann. Und wenn man so viel Gutes vom ehemaligen Papst Ratzinger hört, dann sollte man auch für ihn beten, obwohl er schon sehr alt ist. Aber ich bin nicht viel jünger und ich frage mich, ob unsere Jugend heute dazu nicht mehr ermutigt wird, sich dafür zu interessieren, also für alles andere Unwichtige. Ich finde das andere alles so unwichtig. Geben Sie mir eine Antwort.
Ja, wenn ich Zeit tun kann, schauen Sie mein Leben an, wie ich durcheinander gewürfelt worden bin durch diese 68er. Und zwar, das war ja nicht nur jetzt diese Revolutionäre, die dort machten, sondern auch die Fragen, die vorher sich schon stellten. Wir spürten, dass da irgendwie etwas ist nicht in Ordnung. Und dann war die Suche danach, wie.
Wir spielen kurz Musik ein. Wir haben heute ein bisschen Probleme mit der Technik hier. Hörer fallen raus samt Referent. Einen Moment bitte. Radio Horeb, die Sendung Spiritualität, Berufungsgeschichte von Pfarrer Martin Trimpe. Die Leitungen waren alle kurz unterbrochen. Ich glaube und hoffe, dass ich jetzt wieder alle in der Leitung habe. Frau Heinzel aus Firnheim ist wieder da und Pfarrer Dr. Martin Trimpe. Frau Heinzel, Sie hatten Ihre Frage, ich weiß nicht, ob die ganz angekommen war eben, Herr Dr. Trimpe.
Ja, ich erinnere mich noch. Sie fragen, wie kommt es, dass die jungen Leute heute nicht mehr so zu fragen scheinen? Ich glaube, die fragen auch, aber wir machen es oft auch ihnen schwer. Ich bin immer wieder zusammengekommen mit außerordentlich wachen, innerlich guten Menschen, gerade auch in den letzten Jahren, die wirklich Gott suchen. Aber sie fragen unerbittlich nach der Substanz, eine wirkliche Substanz. Sie wollen nicht irgendwas, sie wollen wirklich den Herrn. Und da sie zu ermutigen, ich glaube, wenn dieses Feuer dann mal brennt, dann entzündet es auch immer wieder die weite Umgebung, dann habe ich überhaupt keine Sorge. Wir müssen nur sehen, dass wir sie wirklich zum Herrn hinführen und nicht mit äußeren Dingen zufrieden geben.
Ja, vielen Dank für diese Nachfrage auch. Herr Pfarrer Trimpe, viele Hörer haben Sie eben schon angesprochen auf Ratzinger Schülerkreis. Im deutschen Sprachraum war oft in den Medien so abfällige Bemerkungen zu hören, der Panzerkardinal und diese Begeisterung zu Beginn, wir sind Papst, ist dann irgendwie schnell abgeflaut. Wie haben Sie Professor Ratzinger und später Papst Benedikt erlebt, als Mensch auch?
Also ich habe ihn immer kennengelernt als einen außerordentlich bescheidenen Menschen. Aus sich und von sich hat er überhaupt, aus sich selbst hat er überhaupt nichts gemacht. Er war völlig unehrgeizig. Er war ein Mensch, dem immer es um die Sache ging. Ich erinnere mich noch, dass er auch ein Genie des Verstehens war. Wenn wir zum Beispiel im Doktorandenkolloquium dann Vorträge halten mussten, jeder abwechselnd nach einem bestimmten Verfahren über den Stand der Arbeiten, dann waren manchmal große Unklarheiten da. Er konnte die immer auflösen, konnte sie immer auf das Zentrale bringen. Und das habe ich in einer als außerordentlich hilfreich und gut und menschlich nobel erlebt. Auch wie er sich Ausländern gegenüber verhalten hat. Um ein ganz kleines Beispiel zu sagen, als ich einmal ihn zu bedenken gab, als ich ein neuer Doktorand anmeldete bei ihm, ob das nicht zu viel würde an Arbeit und so weiter, da blickte er mich an und sagte, Herr Trimpe, die sind uns von Gott geschenkt worden, jeder Einzelne. Das hat mich damals sehr bewegt und dann fügte er hinzu, wenn wir sie aufnehmen, dann leben wir schon jetzt so, wie wir es in einigen Jahrzehnten als Gesellschaft tun müssen, wenn wir nicht untergehen wollen. Wenige Dinge haben mich so beeindruckt wie dieses Wort damals von Kardinal Ratzinger. Damals von Professor Ratzinger. Und das hat sich durchgehalten in der Liebe, in der er auch das Einzelne sieht, den Einzelnen sieht. Das ist schon erstaunlich gewesen. Ich könnte Ihnen hunderte von Beispielen sagen. Und ich denke, dass diese Diffamierung als Panzerkardinal wirklich hässlich ist.
Vielen Dank, Herr Pfarrer Trimpe, dass Sie heute bei uns waren. Berufung können wir nicht machen, aber wir können darum beten. Das ist der Auftrag, den Jesus uns gegeben hat. Bittet den Herrn der Ernte um Arbeiter im Weinberg. Das wollen wir am Ende dieser Sendung auch tun. Für alle, die gerne dieses Zeugnis auch nochmal nachhören wollen, Sie können bei uns auf die Homepage gehen, www.hore.org, dann in die Mediathek, Sendereihe Spiritualität. Da werden Sie bald diese Sendung auch finden. Oder wenn Sie lieber eine CD geschickt bekommen möchten, dann rufen Sie an beim CD-Dienst von Radio Horeb 08328 921 120 müssen Sie dann wählen. Wir haben ein Gebet um geistliche Berufe von Papst Benedikt XVI. Ausgewählt, das er zu einem Weltgebetstag um geistliche Berufe geschrieben hat. Das wollen wir jetzt am Ende dieser Sendung beten.
O Vater, lass unter den Christen viele und heilige Berufungen zum Priestertum entstehen, die den Glauben lebendig halten und die dankbare Erinnerung an deinen Sohn Jesus bewahren durch die Verkündigung seines Wortes und die Verwaltung der Sakramente, durch die du deine Gläubigen ständig erneuerst.
Schenke uns heilige Diener deines Altars, die aufmerksame und eifrige Hüter der Eucharistie sind, des Sakraments der äußersten Hingabe Christi für die Erlösung der Welt.
Rufe Diener deiner Barmherzigkeit, die durch das Sakrament der Versöhnung die Freude deiner Vergebung verbreiten.
O Vater, lass die Kirche mit Freuden die zahlreichen Inspirationen des Geistes deines Sohnes aufnehmen und lass sie deiner Lehre fügsam Sorge tragen für die Berufungen zum priesterlichen Dienst und zum geweihten Leben.
Unterstütze die Bischöfe, die Priester, die Diakone, die Menschen des geweihten Lebens und alle in Christus Getauften, damit sie treu ihre Sendung erfüllen im Dienst des Evangeliums. Amen. Maria, Königin der Apostel,
bitte für uns. Herr Pfarrer Dr. Trimpe, dürfen wir Sie zum Schluss noch um den Segen bitten, vielleicht auch gerade für diejenigen, die mit so einer Frage ringen.
Durch die Ausbreitung meiner Hände und durch die Anrufung der seligen Jungfrau und Gottesmutter Maria, aller Engel und Heiligen, segne und behüte und geleite und stärke euch auf eurem Weg, der allmächtige Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist.
Amen. Danke, Herr Pfarrer Trimpe, und alles Gute, Gottes Segen für Ihren weiteren Weg.
Dankeschön auch. Es hat mir Freude gemacht.
Schön. Danke und viel Freude mit Ihrer persönlichen Berufung, mit Ihrem Weg mit Gott. Das wünscht Ihnen Marion Kuhl.